Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Wir haben ein wunderbares Glocken- und Cellospiel gehört, das uns gut getan hat. Und ich hoffe auch, dass die Predigt bei manchen auch was zum Klingeln bringen wird, sanft zu klingeln bringen wird, weil das Thema so relevant ist, wie ich überzeugt bin. Die meisten Menschen in den europäischen Ländern sind mehrfach versichert. Wir haben eine Krankenversicherung. Ich brauche jetzt auch eine Präsentationsversicherung, dass meine Präsentation hier erscheint. Genau, die kommt jetzt gleich. Wir haben eine Autoversicherung. Wir haben, also wenn jemand jetzt keine Auto- oder Krankenversicherung haben würde, würden wir uns schon ein bisschen wundern, ne? Was ist mit diesen Menschen los? Ganz im Gegenteil, viele Menschen haben noch mehrere, sind mehrfach versichert, haben Fahrradversicherung, Zahnversicherung, Brillenversicherung, Fingerversicherung, Häuserversicherung, Tierversicherung. Und wenn man so zu den Stars nach Hollywood geht, sie haben fast jeden Körperteil versichert, um ihn wiederherzustellen zu können, wenn es sein müsste. Ja, ihr lächelt vielleicht ein bisschen, schmunzelt. Aber wie wichtig Versicherungen sein können, das wissen wir sie erst manchmal, wenn wir sie brauchen oder wenn wir sie nicht haben. Vor vielen Jahren hatte meine Frau mal einen Autounfall. Aber sie war nicht schuldig, ja. Das möchte ich schon mal voraussagen. Unser Auto war vorne etwas demoliert. Es war nicht so viel zu sehen auf den ersten Blick, wenn man näher kam. Aber wenn ich die Haube geöffnet habe, war ein bisschen durcheinander drin. So das Licht und der Kühler, alles hing so ein bisschen. Und ich hatte Angst, es fällt irgendwo alles runter. Und ja, so als junges Pastoren-Ehepaar, Kleinkind und die Frau hat noch studiert, haben wir natürlich nicht jetzt übermäßig viel Geld gehabt. Und ich habe mich natürlich selbst ans Werk gemacht und habe eine Zange genommen und Draht und bin hingegangen, habe so die Lampe festgemacht, die anderen Sachen, die dran waren, runterzufallen. Ich habe das schön mit so einem dicken Draht alles gefesselt und es hing gut dran. Also man hat nicht so viel gewusst und habe ich mir das Geld gespart. Und das haben wir so unseren Freundes-Ehepaar erzählt, die bei uns waren. Und da fragt der Freund, ja sag mal, hast du keine Vollkaskoversicherung? Oh. Eigentlich nicht, aber da war doch was. Da war doch mal in der Kirche, die haben doch so eine Sammelbestellung gemacht. Stimmt, das könnte sein, dass ich sowas habe. Ich bin schnell zum Schrank gelaufen, aufgemacht, gesucht und ich habe die Police gefunden von der Versicherung. Ja, stimmt. Jetzt war nur noch eine Frage. Habe ich es auch unterschrieben? Ich schaute genau, ich habe es unterschrieben. Ich habe eine Vollkaskoversicherung. Wieso habe ich das alles gemacht oder wieso nicht? Jetzt bin ich zur Versicherung gegangen und stellt euch vor, 6.000 D-Mark, über 6.000 D-Mark haben wir bekommen. So viel Geld haben wir noch nie gehabt. Ja, so viel Geld hat uns noch nie jemand geschenkt. Oh, das war eine schöne Zeit, die nächsten Wochen und Monate, einmal im Leben Geld zu haben, ja, weil ich unterschrieben habe. Was für ein Glück. Ja, aber wir kennen auch ganz andere Beispiele. In unserer Familie hatten wir auch ein ganz anderes, dramatischeres Beispiel mit der Versicherung. Unsere Tochter hat sich einen wunderbaren Hund gekauft, eine Hündin, ich zeige euch den Welpen, sie war noch, das ist ein großer Hund eigentlich, aber da war sie noch ein Welpe, eine Broholmerin, dänische. Und die war so süß, ja, manche lieben auch hier Hunde. Wir zerschmelzen, als wir sie gesehen haben und auch als sie größer wurde, ja. Aber wenn wir sie besucht haben, unsere Tochter, sie kam und hat uns umarmt. Also sowas haben wir noch bei keinem Hund erlebt, ja. Oder, um euch noch einen Eindruck zu geben, sie hat gekuschelt, ja, als sie groß wurde. Sie hat es geliebt, gekuschelt. Und wenn sie so auf die Couch gehen oder auf den Sessel, das war sie ganz, ganz glücklich. Also ein unglaublicher Hund. Aber wir merkten schnell, dass sie ein Problem hatte. Sie konnte nicht so richtig Pipi machen. Da kamen nur so tröpfchenweise raus und wir merkten, da stimmt was nicht. Und meine Tochter entschloss dann, in so eine kleine Klinik zu gehen in Heidelberg. Und hat sie dorthin gegeben, dass sie schauen was. Und sie haben sie aufgemacht und wieder zugemacht und gesagt, hier ist alles durcheinander, wir können nichts tun. Ja, aber 800 Euro hat das gekostet. Und meine Tochter wollte sich nicht damit abfinden, dass dieser Hund sterben sollte. Und hat dann überall recherchiert übers Internet, wo wäre jemand bereit, diesen Hund zu operieren. Und hat sie in München an der Uniklinik gefunden. Ich war auch dort, also das ist eine Tierklinik, wie in manchen Städten das Krankenhaus. Ja, da sind viele Häuser und Abteilungen. Und tatsächlich zwei Abteilungen zusammen haben sich getraut, diesen Hund zu operieren. Die Chirurgie und Gynäkologie und was zurechtzubringen, sowas haben sie noch nie gesehen bei diesem süßen Hund. 3.500 Euro. Und dann musste sie nochmal hin, nochmal 1.000 Euro. Alles in allem hat es über 6.000 Euro gekostet. Wir wussten es doch als Eltern, dass es verschiedene Tierversicherungen gibt, aber wir haben es versäumt, ihr das zu empfehlen. Das Wissen war nicht genug. Eine Police zu haben, ist nicht genug. Sie muss unterschrieben werden. Eine Versicherung muss unterschrieben werden. Ja, tragisch, in solchen Fällen keine Versicherung zu haben. Gibt es so etwas auch in der Bibel? Ja, es gibt tatsächlich eine echte Lebensversicherung, nicht solche Lebensversicherungen, wie wir hier haben, dass die toten die lebendigen Angehörigen dann was bekommen. Es gibt die Versicherung. Ja, und die Versicherungspolice haben wir hier drin. Das ist das Evangelium. Das zeigt uns, wie wir versichert werden können. Und ja, es ist eine Art Vollkasko ohne Selbstbeteiligung. Wir bekommen komplett alles bezahlt. Die kompletten Schäden werden gedeckt, auch unsere eigenen Schäden. Das göttliche Evangelium ist eine Art Versicherung. Das ist ein wunderbarer Vergleich für die heutige Zeit, wo jemand alles für dich übernimmt. Er springt für dich ein. So wie eine Versicherung einspringt. Es kommt zu einem Tausch. Es gibt einen interessanten Text in 2. Korinther 8, 9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn. Versucht euch jetzt Versicherung vorzustellen. Die Gnade unseres Herrn. Dass er, der reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Schaut mal, was für ein Tausch. Er ist reich, wird arm und wir werden wieder reich. Was für ein Tausch. Aber die Police, das Wissen, die frohe Botschaft, die Bibel, das Evangelium ist nicht genug. Das reicht nicht aus. Wir müssen es unterschreiben. Hast du es unterschrieben, den Vertrag? Bist du versichert? Bei der einzigen echten Lebensversicherung, das ist meine Frage heute. Eines Tages kam ein bekannter, ehrenhafter Theologe zu Jesus, der auch vieles wusste, der hat vieles gewusst, was in der Bibel steht. Er hatte das Wissen, aber lesen wir mal, wie Jesus auf sein Wissen reagiert hat in Johannes-Evangelium, Kapitel 3. Kapitel 3, da wird uns genauso ein Beispiel beschrieben. Es war aber von einem Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam bei ihm zur Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Denn niemand kann solche Zeichen tun, wie du die tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Der hat das Wissen gehabt, der wusste, das muss der Messias sein. Aber jetzt schaut mal, was Jesus sagt. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem, und das Neue könnt ihr durchstreichen, es steht von oben, wenn jemand nicht von oben geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und Nikodemus wundert sich, ja, wie soll ich jetzt noch mal in Mamas Leib reingehen, ja? Das geht doch nicht. Wie soll das passieren? Gibt's oben auch eine Mama? Ja, was denkt ihr? Das ist eine kleine Rätselfrage. Gibt's im Himmel eine Mama? Eine himmlische Mutter? Manche machen so. Oh, werden wir sehen. Lass ich mal das Rätsel offen. Noch ein bisschen. Dann antwortet Jesus in Vers 5. Genau, als nach dieser Antwort und sagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich hineingehen. Denn alles, was aus Fleisch geboren ist, Fleisch, und was aus Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von, hier steht wieder in neun den meisten Übersetzungen, aber von oben steht's. Wundere nicht, dass du von oben geboren werden musst. Bist du versichert für den Himmel, für das Reich Gottes? Bist du von oben geboren? Vor 10 Wochen ist mein geliebter Vater gestorben und ich hatte einen wunderbaren Vater. Schon von Kindheit an war so eine der vielen gemeinsamen Sachen war, dass wir gern gereist sind, was gesehen, und mich haben als Kind Palmen, exotische Tiere im Sommer interessiert, im Winter Schnee oder auch im Sommer Schnee. Und mein Vater fuhr mit mir und wir haben das alles gesehen. Als er alt wurde, habe ich ihn gefahren oder geflogen nach Ägypten mit meinem Vater. Das war schön, mit einem fast 90-jährigen Vater sowas erleben zu können. Und jetzt, bei der Beerdigung, sah ich ihn reglos liegen, seinen toten Körper. Alles, was ich mit ihm erlebte, ist nur noch Geschichte. Vergangenheit, es ist vorbei. Dann haben wir seinen Körper beigelegt unter die Erde in ein Familiengrab. Weg war er. Ich werde ihn nie mehr sehen. Es war nichts mehr da. Wisst ihr, was dennoch geblieben ist? Die Frage. War er mehrfach versichert für den Himmel? Kann ich sicher sein, meinen Vater dort wieder zu sehen? Das war die wichtigste Frage jetzt. Um das geht's. Werde ich ihn sehen? Mehrfach versichert für den Himmel. Heute werden wir nur eins uns anschauen, die Taufe. Die anderen kommen später. Aber die Taufe, sagen manche Menschen, ich habe schon Pastoren gehört zu sagen, die Taufe ist ja nur ein Symbol. Vielleicht habe ich früher auch so gedacht. Ja, lesen wir uns mal das Symbol durch, was hier steht in Römer Kapitel 6. Schlagt mal auf, Römer Kapitel 6, dass wir verstehen, was da gesagt wird, ab Vers 3. Römer Kapitel 6, Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass die auf Jesus, denn so viele auf Jesus Christus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Ja, das Wasser, man muss ja unter das Wasser gehen, das ist die Symbolik. Damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, also Jesus aus seinem Grab, so auch wir durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Seht ihr, das ist die Grundsymbolik. Das heißt hier in dieser Welt, wenn wir taufen Menschen, ja, dann ist das Symbol ein Wassergrab. Ich sterbe diesen allen, was ich geerbt habe von meinen Vätern. Ich habe leider auch den Tod geerbt. Das ist das Problem. Wir werden alle geboren, um wieder zu sterben irgendwann. Aber ich sage mich ab und bekomme etwas Neues. Ich verwachse zusammen, sagt der Text, die verwachsen sind mit dem Tod Jesu Christi, die werden es auch mit seiner Verstehung sein. Das heißt, ich vereinige mich in Christus, oder wie Galater 3, Vers 27 sagt, ich ziehe, bei der Taufe ziehe ich Jesus Christus an. Ich werde mit ihm jetzt verbunden, vereint. Wie ein Baby. Wenn ich aus dem Wasser rauskomme, sind wir erstmal nass bei der Taufe. Ja, wer schon getauft ist, weiß, wir sind nass. Was passiert bei einem Baby, wenn es geboren wird? Ja, zuerst mal war es monatelang im Mutterleib, ja, in der Fruchtblase. Und was ist dort? Mehr als 99% Wasser. Es ist in Wasser drin zunächst. Und dann kommt es raus. Und es ist da. Das ist das Bild der Taufe. Wir gehen in eine neue Welt. In Johannes, interessant, was der Johannes, der von Nikodemus schreibt, was er ganz am Anfang in Kapitel 1 schon sagt, Vers 12. Er sagt, so viele ihn aber aufnahmen. Interessantes Wort, aufnahmen. Ja, wie nehme ich Jesus denn auf? Ja, dort, wo ich verwachse mit ihm, wo ich ihn anziehe, nehme ich Jesus auf. Schaut mal, was er da sagt. Also in der Taufe. Denen gab er das Recht, seine Kinder zu sein. Merkt ihr? Das ist eine rechtliche Sache, die da passiert, wenn ich Jesus aufnehme. Das ist eine rechtliche Sache. Das ist wie ein Vertrag, der jetzt zutrifft, der jetzt gültig wird. Was passiert denn im Himmel dort genau? Hier haben wir nur ein Symbol. Ich gebe es zu, ja, hier in dieser Welt ist es ein Symbol. Aber was passiert im Himmel? Also ein äußerliches Symbol. Was passiert denn da? Oder ich frage mal lieber so zuerst, was passiert noch heute in unserer Welt, wenn Kinder geboren werden? Gehen wir mal ganz einfach vor. Als unsere Tochter geboren wurde, da erstens dachten wir, es wird ein Junge. Der Arzt hat uns gesagt, das ist wahrscheinlich ein Junge. Und wir hatten schon einen Namen, also Georgi. Irgendwo haben wir diesen Namen gehört, wir haben ihn aber falsch ausgesprochen. Und so dachten wir, und ich warte da schön und bin ganz gespannt, versuche meine Frau zu beruhigen. Und dann kam sie. Das war ein Mädchen. Ich kam aus dem Staunen nicht raus, dieses Wunderwerk zu sehen. Als ich mich so ein bisschen von diesem übernatürlichen Staunen erholt hat, dann kam schon die Krankenschwester und ich musste da was machen. Also Nabelschnur und so weiter. Und dann fragte sie schon, ja, wie soll sie denn heißen, das süße Mädchen, ja? Wir haben sogar zwei Namen. Melina Marie. Und dann hat die Krankenschwester es aufgeschrieben und dann ging das zum Standesamt. Steht ihr, das ist eine Praxis, die gibt es überall in der Welt. Das ist eine universale Praxis. Und das war schon vor Jahrtausenden so. Sogar die Bibel spricht davon, dass wir irgendwo registriert werden müssen. In dieser Welt. Schaut mal, wenn wir in 1. Chroniker lesen, Kapitel 9, Vers 1, dann seht ihr, dass als ihre Volk etabliert wurde, dann mussten alle kommen und sich einschreiben. Ja, sie wurden alle registriert. Chroniker hat mich als Kind erstmal gelangweilt. Ich habe das nicht verstanden, warum so viele Namen und so weiter. Ja, das ist wichtig. Wir müssen irgendwo registriert sein. Auch das damalige Volk Israel, es muss registriert sein. Und in Nehemia sehen wir, als Israel aus der Gefangenschaft kam, in Nehemia 7 zum Beispiel, Kapitel 3, da steht auch etwas. Und da sagt Nehemia, als er neu gegründet hat, das Jerusalem, dass sie zurückkommen. Und mein Gott gab es mir ein Herz und ich versammelte die Edlen und die Versehen, die Vorsteher und das Volk, damit sie sich registrieren ließen. Und so weiter. Merkte, als das neue Volk etabliert wird, muss es sich registrieren lassen. Das hat Gott so befohlen. Er möchte, dass sie eingeschrieben werden. Und wenn ihr in Nehemia weiterlest, dann seht ihr, da gibt es genaue Anzahlen, wie viel in dem Volk, wie viel. Also jeder wurde registriert, das ganze Volk. Das war so üblich. Und letztendlich ist das eine Praxis, die gab es in der Welt schon. Also zum Beispiel die Registrierung, die Steuerregister, die damit zusammenhingen, Zählungen, die man gemacht hat. Das gibt es bei den alten Ägyptern, in Altchina sogar, Mesopotamien, seit dem dritten Jahrtausend vor Christus. Das ist eine, soweit wir was festgeschrieben haben, kann man solche Register finden. Das ist eine anthropologische oder weltliche Konstante. Wenn du geboren wirst, musst du aufgeschrieben sein. Sonst existierst du irgendwie nicht. Zur Zeit Jesu, die Römer. Ja, wenn ein männlicher Junge geboren wurde, hat er damit die Staatsbürgerschaft bekommen, wurde registriert. Eine universale Praxis. Und seht ihr, so ähnlich ist es auch im Himmel. Nicht nur, dass Gott hier Befehl gegeben hat, sondern auch im Himmel passiert so etwas. Es gibt eine alte Prophezeiung aus dem 10. Jahrhundert vor Christus in der Bibel und eine aus dem 8. Jahrhundert aus Jesaja. Aber zuerst schauen wir uns mal die an in dem Psalm. Da wird etwas gesagt. Und jetzt erinnert euch, was wir in Johannes Evangelium gelesen haben. Nikodemus, wenn jemand nicht von oben geboren oder gezeugt war, das heißt diese beiden Sachen, oben und gezeugt, der kann in das Reich Gottes nicht reingehen. Und schaut mal, was schon prophezeit wurde in Psalm 87, etwas Ähnliches. Ja, aber jetzt kommt noch ein drittes Detail dazu. Zu oben und Gott, der da was einschreibt. Psalm 87. Psalm 87, Vers 5. Von Zion aber wird gesagt werden, das wird eines Tages sein. Nicht diese alten Zählungen hier auf dieser Welt, sondern prophetisch. Mann für Mann oder Mensch für Mensch wird darin geboren. Und der Höchste, er wird es befestigen. Das heißt, hier macht Gott was. Vers 6. Und der Herr wird schreiben beim Verzeichnis der Völker: Dieser ist dort geboren. Und singend und reigentanzend werden sie sagen: Alle meine Quellen sind in dir. Jetzt kommt die Freude, die Party, das Feiern. Wenn Gott oben aufschreibt: Dieser und jener ist dort geboren. Merkt ihr, und sowas Ähnliches haben wir auch in Jesaja. In Jesaja Kapitel 4 wird das angedeutet. 200 Jahre später, Jesaja 4, wir können von Vers 2 und 3. An jenem Tag wird der Spross, und jetzt merkt ihr, mit wem es hier verbunden wird, die Bibelkenner. Der Spross ist ein Code für Jesus, für den Messias, den der Herr zu Zierde und Herrlichkeit sein wird und die Frucht des Landes zum Stolz und zum Schmuck für die entkommenen Israel. Und es wird geschehen, wer in Zion übrig geblieben ist, wer in Jerusalem übrig geblieben ist, der wird heilig heißen. Jeder, der zum Leben aufgeschrieben ist in Jerusalem. Wer übrig bleibt, wir haben das nachher in der Offenbarung, der Name kann auch ausgelöscht werden. Seht ihr, wer übrig bleibt von denen, die aufgeschrieben sind, da wird die Feier sein. Später in Jesaja wird dieser Messias, dieser Spross mehr und mehr gezeigt. In Kapitel 9, die Weihnachtsgeschichte, ja. Ein Kind ist uns geboren. In Kapitel 11, der Spross kommt aus Davids Stumpf, ja. Und der Geist des Herrn wird über ihn sein. Und so wird es immer weiter in Jesaja gezeigt, durch wen wir diese Chance bekommen. Bis Kapitel 66. Und schaut mal, was dort steht. Das müssen wir noch lesen. Kapitel 66, Vers 8. Genau. Kapitel 66, Vers 8. Oh, jetzt wird's interessant zum Ende. Wer hat denn je so etwas gehört? Wer hat desgleichen je gesehen? Also hier kommt jetzt was ganz, ganz Unglaubliches. Wird ein Land an einem einzigen Tag zur Welt gebracht oder eine Nation mit einem Mal geboren? Denn Zion bekam Wehen und gebar auch schon seine Söhne. Was? Was für eine Prophezeiung. Zion bekommt Wehen, also gibt es doch eine Mutter. Wer das nicht glaubt, lest mal in Galater, dann findet ihr, was Paulus dazu sagt. Ja, Zion, nicht das Irdische, das Himmlische wird Wehen bekommen und gebären. Merkt ihr, oben in Zion, von oben müssen wir gezeugt werden und aufgeschrieben werden, um die neue Staatsbürgerschaft zu bekommen. Um rechtlich dazuzugehören. Das ist eine rechtliche Frage. Ich werde nie vergessen, wie ich einen Flüchtling seelisch begleitet habe vor einigen Jahren. Ich habe ihn in das Landesgericht nach Magdeburg begleitet. Aber dieser Flüchtling war nicht ein schwacher Mensch. Es war ein Iraner, der einer der besten Bodybuilder war dort. Er war kleiner als ich, aber er hatte solche Arme. Für die Jungs hier, die trainieren, hat er 170 Kilo Bankdrücken gemacht. Ich habe ihn bewundert, was für ein Koloss das ist, ja, was für eine Power dieser Mensch hatte. Aber wisst ihr was, als er vor dem Landesgericht war, hat er gezittert. Er hat gezittert. Ich musste ihm beistehen, weil er Angst hatte. Wird der Richter erkennen, dass er ein Christ ist, ein echter Christ oder nicht? Um das geht es. Um das geht es bei der Staatsbürgerschaft. Schaut mal, wie wichtig das Thema für Jesus ist. Das ist hochemotional geladen, wie wir schon in den Prophezeiungen gelesen haben. Da entweder ist hochtraurig oder Party. Eines Tages kommen die Jünger zu Jesus und sagen: Jesus, das war so toll, dein Einsatz. Wir haben die Dämonen ausgetrieben. Sie haben Angst vor uns. Ist das cool? Ne? Das ist ja Stärke, wenn die Dämonen fliehen. Und Jesus sagt zu ihnen, ja, schön und gut, aber freut euch nicht darüber. Wenn wir uns freuen sollen, liebe Geschwister, was sagt Jesus, worüber sollen wir uns wirklich freuen? Dass eure Namen oben aufgeschrieben sind. Das ändert alles. Um das geht es. Schaut mal, was in Hebräer uns der Paulus hier versucht zu sagen, in Hebräer Kapitel 12, wo es auf sein Volk projiziert wird, was da steht. Sondern ihr seid gekommen zum Berg, ihr seid nicht gekommen zu dem alten Berg, wo Mose war, die 10 Gebote, sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion. Welcher Berg Zion? Wir haben doch was gelesen, da werden doch geboren. zu der Stadt des lebendigen Gottes, des himmlischen Jerusalem, zu Milliarden von Engeln, einer Festversammlung, zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln aufgeschrieben ist. Das sagt Paulus, das ist unsere Freude. Steht dir, dass wir zu dieser Gemeinschaft, aber hey, du musst aufgeschrieben sein, sonst funktioniert es nicht. Und dann kommt die Versiegelung. Ja, 2. Korinther 1, Vers 22. Durch den Heiligen Geist. Wir müssen durch Wasser und durch Geist gezeugt und geboren werden. Ja, nicht nur, dass er uns leitet vor der Taufe, sondern nach der Taufe ist Jesus aus dem Wasser rausgegangen und der Himmel öffnete und der Geist kam. Und die Apostel haben es so gemacht, dass sie nach der Taufe die Handauflegung gemacht haben und dann haben sie den Heiligen Geist empfangen und Korinther und Epheser sagen, dann haben wir das Siegel, den Unterpfand des Erbes. Das ist, was uns die Bibel sagt. Durch Wasser und Geist. Und dann passiert, hier in meinem Herzen passiert etwas und oben passiert auch etwas. In unserer neuen Stadt. Seid ihr versichert? Mit Gottes Lebensversicherung? Diesen Sommer beim Bible Sport Camp in Friedensau, wo wir waren, eine große Gruppe von uns, da saß ich mal abends am Tisch mit verschiedenen Jugendlichen, waren vor allem Jugendliche, und ich saß mit Carina, einer ehemaligen Gymnasiastin hier aus Bogenhofen, zusammen. Und wir sprachen mit der Gruppe am Tisch über verschiedene Themen. Und so nebenbei fragte ich Carina, du bist ja auch getauft, ne? Und sie sagt, nein. Carina, du bist nicht versichert. Und sie begann zu lächeln und nachzudenken. Und ja, Carina, aber du liebst doch Gott. Du stehst doch voll hinter Gott. Wieso bist du nicht versichert? Du läufst unversichert herum. Ich habe sie geschockt. Aber sie begann zu verstehen, ich konnte das ja auch nicht verstehen, wieso ist sie nicht versichert? Und sie dachte, das ging nicht mehr weg aus ihr, sie hat nachgedacht und verstanden, dass sie gar nicht versichert, sie hat keinen Vertrag mit Gott gemacht. Entweder du hast unterschrieben oder nicht. Entweder du bist versichert oder nicht. Fast versichert ist nicht versichert. Fast errettet ist nicht errettet. Versteht ihr, warum ich dieses Bible Basics heute hier anspreche? Vielleicht kennen wir Menschen, die hier waren, die viel hier gehört haben, aber sie haben keine Versicherung abgeschlossen. Warum mache ich das heute? Weil ich immer wieder überrascht bin in vielen Gemeinden, Adventgemeinden, dass es Menschen gibt, die Gott lieben, die mit ihm meinen zu leben, die schon eine Entscheidung getroffen haben innerlich, aber sich nicht versichern lassen. Und ich komme aus dem Staunen nicht mehr los. Was ist? Haben wir was falsch verkündigt oder verstehen Sie es nicht? Sie haben nicht Ja gesagt. Vielleicht kann jemand von euch jetzt Älteren hier fragen, ja, warum erzählst du das? Die meisten von uns hier sind ja eh getauft. Liebe Geschwister, ihr seid mitverantwortlich, dass sie es verstehen. Wenn ihr schweigt, dann seid ihr mitschuldig, weil sie es vielleicht nicht verstehen, dass die Versicherung unterschrieben werden muss. Das ist für uns alle wichtig. Wenn ihr doch wissen würdet, dass in der Gemeinde Leute sind, die ihr kennt, die nicht versichert sind, autoversichert oder krankenversichert, und sie fahren Auto rum, was würdet ihr sagen? Ihr würdet sagen, ja, sag mal, stimmt's noch? Was ist los mit dir, ja? Geht's noch? Was geht ab, ja? Ihr würdet sie doch ansprechen, oder? Aus Liebe zu ihnen, aus Schutz, auch für die anderen. Wir wünschen doch keinem, dass er so eine Katastrophe erlebt. Wie viel mehr für das ewige Leben, oder? Wir können doch nicht schweigen, liebe Geschwister. Wenn wir es wissen. Ja, jetzt kommen so einige Fragen auf, wenn ich das Thema anspreche. Das kenne ich jetzt schon. Ich weiß, welche Einwände jetzt kommen. Wahrscheinlich auch von euch. Ähnlich, weil ich das immer wieder erlebe. Ein erster Einwand ist, ja, soll ich mich jetzt gleich taufen lassen? Ist das richtig? Nein. Die Bibel sagt, du musst es prüfen. Du musst dich auseinandersetzen. Du musst die Verträge lesen, was Gott dir anbietet und was er von dir will. Wer das prüfen möchte, ab Montag, nachmittags beginnen wir einen neuen Bible-Basic-Kurs, könnt ihr noch dazukommen. Mit 2 Studenten werde ich den durchführen. Also wir haben hier auch Möglichkeiten, jederzeit neu anzufangen, das zu prüfen. Was euch der Herr anbietet. Zweitens, manche sagen, ja Bojan, wie kannst denn du so resolut sein und sagen, als ob alles nur von der Taufe abhängt. Da sind wir jetzt Formalisten. Ich habe nicht gesagt, dass alles von der Taufe nachhängt. Das ist nur meine erste Predigt heute. Die anderen, 2 Versicherungs Daten kommen die nächsten Predigten. Also, Da könnt ihr mich schon mal nicht mal kritisieren. Ich werde noch mehr dazu sagen, aber heute taufe. Jetzt kommen die anderen, die sagen, aber was ist mit denen, die ja die Bibel nicht kennen? Ja, die sind ja nicht getauft. Oder die sich nicht konnten taufen, wie der Schäch am Kreuz. Ja, die Bibel sagt eindeutig, wenn wir wissen, Gutes zu tun, und dann sollen wir es tun. Die Bibel sagt auch in Apostelgeschichte 17, Vers 30, die Zeiten der Unwissenheit Gott übersehen. Ja, da hat Gott schon was dazu gesagt. Aber ihr wisst es ja. Jetzt kommen aber die Fetten, die sagen, ja, aber trotzdem, das, was du erzählt hast, du siehst ja, das ist ja ein Symbol, die Taufe. Aber auch wenn da was im Himmel passiert, aber es steht ja nirgendwo, dass die Taufe jetzt rettet, ja? Naja, in Johannes 3 haben wir was anderes gelesen. In Markus 16 lesen wir einen Befehl Jesus, den er sagt, geht hin, verkündigt das Evangelium und wer glaubt und getauft ist, wird errettet werden. So steht's geschrieben. Aber ich lese euch noch zwei Texte, dass ihr mehrere Zeugen habt, weil manchmal möchten manche oder verstehen es noch nicht tief. Und das lesen wir jetzt zwei Texte. Da lesen wir einen in 1. Petrus 3. Dass ihr seht, dass die Bibel, dass das nicht meine Worte sind, dass die Taufe zur Rettung wichtig ist, sondern Gottes Worte. In 1. Petrus 3 lesen wir von der Arche, ja, durch die 8 Menschen gerettet wurden. Ja, in Vers 20. Die einst ungehorsam waren, als die Langmut in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde, in die wenige, das sind 8 Leute, wie durchs Wasser hindurch gerettet wurden. Rettet die Taufe? Ja, natürlich hat sie gerettet. Aber jetzt schaut mal, wie der Text weitergeht. Das Abbild davon errettet jetzt auch euch. Das ist die Taufe. So steht's geschrieben. Noch ein Text. Ich glaube, dann reicht's mit den Texten, dass ihr euch selbst ein Bild machen könnt, was der Herr sagt in seinem Wort. In Lukas Kapitel 7 ist etwas Interessantes beschrieben. Das Volk Gottes ging zu Johannes hin, manche um getauft, manche um zu diskutieren. Und da lesen wir ab Vers 29. Da steht, und das ganze Volk, das zuhörte, die Zöllner, haben Gott Recht gegeben. Wie gebe ich Gott Recht? Indem sie sich mit der Taufe des Johannes taufen ließen. Merkt ihr, so gebe ich Gott Recht. Das ist die Bedeutung. Eine Zusatzbedeutung. Vers 30. Die Pharisäer aber und die Gesetzesgelehrten haben den Ratschluss Gottes für sich selbst wirkungslos gemacht, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Wie mache ich den Ratschluss Gottes? Sein Ratschluss ist, dass alle gerettet werden. Er möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Wie mache ich den ungültig? Wie setze ich den außer Kraft? Indem ich mich nicht taufen lasse. Das ist etwas, was uns die Bibel sagt. Die Taufe spielt hier auch neben 2, 3 anderen Sachen eine große, große Rolle. Ich glaube, die Texte reichen. Mein Vater hatte sich mehrfach versichert. Auch wenn ich traurig bin, ich in dieser Welt, in diesem Leben nicht mehr zu sehen, zu erleben, jubel ich innerlich, dass mein Vater mehrfach für den Himmel versichert ist, soweit ich es als Mensch beurteilen kann. Und deswegen freue ich mich. Und ich freue mich ja nicht nur, dass er ewig leben wird, sondern er wird verwandelt werden. Er wird wieder einen gesunden Körper kriegen. Er wird voller Kraft wieder sein, so wie er war, als ich Junge war. Und das gibt mir Trost. Er ist versichert. Mehrfach versichert. Bei der Taufe wirst du nicht nur aufs ewige Leben versichert, sondern auf eine neue Welt, auf eine unbeschreiblich schöne Welt, auf das Reich Gottes, das Gott für uns vorbereitet. Oh, wie ich mich auf diese Heimat freue. Ich kann euch das gar nicht sagen. Und je düsterer die Welt wird, desto heller leuchtet diese Vision, die mir die Bibel gibt. Und ich habe schon einen kleinen Vorgeschmack. Den kriege ich schon hier in der Welt. Ich zeige euch mal ein, was so für mich, ja. Wir brauchen Vorgeschmack, ja. Das Schönste, was ich so kenne, also manche. Ich zeige nur eine Sache. Das ist mein Vorgeschmack. Genau. Ein Stück Paradies für mich, so im Sommer. Nicht nur, weil es sehr schön ist und die Grundelemente, viel Sonne, blauer Himmel, blaues Grün, die Küste, also ich liebe das sehr, Wasser, warmes Wasser, ja, nicht kaltes, im Norden bin ich nicht so zufrieden, Fische, Strand, Baden, sondern hier gibt's eine Wakeboard-Anlage, wenn ihr es seht, und eine Wasserski-Anlage. Ja, das, wenn das auch noch dazu kommt, dann bin ich fast schon so auf einem anderen Level, ja, und ja, wie Petrus, ne? Lass mich mal ein bisschen auf dem Wasser laufen. Ich bin schon weiter. Ich will fahren, schnell fahren, rasen, ja, springen. Oh, das ist so schön, ja. Ich genieße es. Aber dort, auf dieser Wasserskianlage, auf der Spitze von Istrien, da gibt es ein kleines Problem. Das Problem ist, die Karten sind sehr teuer. Oder die Karte, wenn du jetzt eine Saisonkarte kaufst. Aber wenn man spart natürlich, dann hat man sie. Ja? Und hier seht ihr sie, ich habe sie sogar mitgebracht. Die ist, sollte immer bei mir sein. Ja, ich könnte jederzeit jetzt Wasserski fahren gehen und Wakeboarden. Die ist sehr teuer. Also da muss ich mich immer entscheiden, gebe ich so viel Geld aus oder nicht. Ja? Und dann nur für eine Saison. Ja? Das ist schon nicht ohne. Und seht ihr, so ähnlich. Ja, aber ohne Karte geht's nicht. Werde ich nicht einmal fahren können, ja? Aber so ähnlich ist es in der Bibel, ja? So ähnlich ist es in der Bibel. Schau mal, wir haben Jesaja 66, Vers 8 gelesen. Zion wird Wehen bekommen und Kinder, Menschen werden geboren, die jetzt oben dazugehören, die oben leben werden. Aber vergesst nicht, was im Kapitel vorher steht, was vorher sein muss. Der Eintritt, die Karte, die himmlische, ist teuer. Sehr, sehr teuer. Unglaublich teuer. Und deswegen, bevor Kapitel 66 kam, kam logischerweise auch Kapitel 53 in Jesaja. Vielleicht erinnert ihr euch, ich möchte zwei, drei Texte zum Schluss lesen, was dort steht. Wie diese Karte gekauft wurde. Die Bibel sagt, der Löwe von Juda, der Stärkste, wurde zum Lamm. Zum Lamm, um diesen Eintritt, diese Karte für uns zu bezahlen. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Jesaja 53, 1. An wen ist der Arm des Herrn offenbart geworden? Ja, der Arm. Ja, die Bibel spricht vom starken Arm des Herrn, ja. Aber jetzt schaut mal, was da steht. Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen, wie ein Wurzelspross aus dürren Erdreich. Er hatte keine Gestalt, keine Pracht. Und als wir ihn sahen, er hatte kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet, von den Menschen verlassen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, von dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet, wir haben ihn nicht geachtet, jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Heil. Vers 10, doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer einsetzt, wird er Nachkommen sehen. Das war der Preis. Und jedes Mal kriege ich Gänsehaut, wenn ich das lese und drüber nachdenke. Aber er hat es getan. Wir sind nicht erlöst durch Geld, so wie für diese Karte oder Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut Christi. Und wisst ihr was? Die Eintrittskarte, auch eure, ist schon bezahlt. Das wurde bezahlt vor 2000 Jahren. Jeder von euch kann sie nehmen. Frei. Jemand hat mal gesagt, dass an jenem Tage des Endgerichtes Gottes das Schlimmste nicht die ewige Strafe des Todes sein wird, sondern das nicht zu erleben, was euch der Herr vorbereitet. Nicht nur das schöne Fun-Elemente und was es geben wird. Die Natur, dass wir vielleicht mit den Hunden und mit den Löwen kuscheln können, wenn wir wollen. Nicht nur das. Ich glaube, das Schönste wird sein, den zu begegnen, der bereit war, für dich alles herzugeben. Der eine unvergleichliche Liebe hat. Bist du versichert? Wenn nicht, denk drüber nach. Gott segne uns. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.